We are back. Kick and Talk meldet sich wieder zurück aus dem Schlaf. Herzlich willkommen zurück zu ja, einer weiteren Folge, einer neuen Folge. Weiß ich nicht, wie man das Ganze betiteln soll. Wir freuen uns, uns persönlich endlich mal wieder zu sehen. Also Eriks Gesicht und Niklas Gesicht habe ich ja schon fast vermisst, Alter. Dass das mal einer sagt gegenüber euch, hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht. Wir haben wieder Bock, über Fußball zu quatschen. Es ist ein bisschen Sommerloch, ne? Man spürt es ein bisschen. Nichtsdestotrotz, es passiert eigentlich sehr, sehr viel abseits des Platzes. Wir freuen uns auf jeden Fall, hier wieder zu dritt mit euch zusammen über Fußball zu quatschen. Ja, wir haben euch in der letzten oder vorletzten Folge schon mal ein bisschen versprochen, dass wir näher auf Schalke und Hertha und weil Erik Mr. Werderner so die HSV-Leute liebt, noch auf jeden Fall die mit reinpacken möchte, weil das ja vielleicht sogar die drei Favoriten, oder was heißt vielleicht die drei Favoriten im nächsten Jahr in der zweiten Liga sind. Passt eigentlich ganz gut zum Thema. Und wir hatten schon alle anderen, als wichtigen Vereine schon mal reingenommen. Ich finde, Hertha und Schalke, die haben sich auf jeden Fall eine Folge verdient. HSV, da schauen wir mal, wie es der Dino packt. Wie viel der Anlauf ist das? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt. Vierter, fünfter, sechster macht Erik. Okay, das ist schon krass. Irgendwann mal wird es ja klappen. Ne? Also, keine Ahnung, wenn es beim sechsten Mal nicht klappt, dann halt beim siebten Mal. Aber irgendwann mal kommt der HSV sicherlich auch wieder in die erste Liga zurück. Hat aber trotzdem ein bisschen gezeigt, weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, weil VfB hat es geschafft, Schalke hat es geschafft, von der zweiten direkt in der ersten Saison wieder aufzusteigen. Und das Werder hat es geschafft, genau, habe ich jetzt fast vergessen.
Köln, als sie ein Jahr unten waren, zum Beispiel.
HSV nicht, da kann man schon eigentlich auch schon eine kleine Bilanz ziehen, nach sechs Jahren. Okay, HSV war doch schon ein bisschen überfällig. Der Abstieg in die zweite Liga. Und man sieht, bis heute hat der Umbau vielleicht zweitligatechnisch geklappt, aber keine Mannschaft zusammengestellt, die mit dem Trainer es wirklich schafft, in die erste Liga souverän aufzusteigen. Klar, wir können jetzt diskutieren, oh mein Gott, Relegationsspiele, wenn die bloß nicht existieren würden, hätten wir den HSV schon längst in der ersten Liga gesehen. Aber hätte Fahrradkette, so sieht's
aus. Dann wären sie auch schon früher abgestiegen, das ist kein Argument.
Genau. Also man kann es ja wirklich immer auf beiden Seiten betrachten, ja. Und VfB Stuttgart, muss ich ehrlich sagen, jetzt in den Relegationsspielen in der vergangenen Saison, das war also wirklich für mich ein Klassenunterschied. Man hat es wirklich gesehen. Und dass ein Absteiger von der ersten Liga so ein Fast-Aufsteiger der zweiten Liga dominiert, sagt schon was, was für ein Niveau in der ersten Bundesliga herrscht. Aber ich denke, lass mal den HSV zum Schluss rannehmen, reden wir lieber doch jetzt über Hertha und Schalke. Und ich würde gerne mal mit Schalke anfangen, weil, Niklas, du hast es schon ein bisschen so, beziehungsweise wir haben es schon auch ein bisschen vorgeahnt, ne? Was haben wir jetzt, wir haben Bochum genannt, glaube ich, Schalke genannt, die sicherlich absteigen werden. Also es sah doch schon so aus, als ob Schalke auch jetzt reif war, abzusteigen. Die Frage natürlich, die sich jetzt alle stellen, und da möchte ich jetzt diesen Podolski-Zitat mal mit reinnehmen, so ein Verein wie Schalke gehört nicht in die zweite Liga. So, warum ist das? Weil, ich lasse mal meine Antwort weg, ich würde gerne einfach mal die Frage stellen, als ob ich Podolski wäre, als ob ich gegenüber Podolski stehen würde. Warum gehört bitte Schalke nicht in die zweite Liga? So, nach dem Motto.
Ja, man muss das, glaube ich, immer ein bisschen separieren zwischen dem, was sportlich passiert, zwischen dem, was auf Management-Ebene passiert und eben dem, was der Verein an Potenzial mitbringt. Und bei dem Punkt Potenzial, das Schalke mitbringt, bei der Fanbase, die sie hat, bei der unfassbaren Unterstützung. Schalke hatte als Absteiger die meisten Auswärtsfahrer in der gesamten letzten Saison, gehören immer noch zu den Top 3 Fans in Deutschland und so. Das ist halt einfach ein wahnsinniges Potenzial mit jahrelanger auch Europapokalerfahrung, auch noch in den letzten 10 Jahren. Deswegen ja, ist das, glaube ich, auch ein Verein, der im Ausland zum Beispiel einen ganz anderen Ruf und ein ganz anderes Standing hat, als jetzt vielleicht, weiß ich nicht, die aktuellen Erstligisten Heidenheim, Darmstadt, Augsburg und so weiter. Das erstmal von dem Ganzen drumherum. Sportlich, muss man sagen, war es am Ende des Tages, am Ende der Saison ein unglücklicher, über die ganze Saison gesehen, aber auch ein verdienter Abstieg, weil Schalke einfach in der Hinrunde absolut nicht Bundesliga-würdig gespielt hat. Das heißt, sportlich muss man sagen, nach 34 Spieltagen lügt die Tabelle selten. Wenn du nach 34 Spieltagen auf dem Abstiegsplatz stehst, dann hast du dir den Abstieg auch verdient. Insofern, ja, gehört Schalke sportlich dieses Jahr in Liga 2. Haben jetzt den nächsten kleineren Umbruch, wo Leistungsträger gegangen sind, à la Bülter, à la Salazar und so. Und jetzt wird wieder die Frage sein, wie kann das kompensiert werden und wie kann dann eben auch, wenn man hoffentlich wieder aufsteigen sollte, wie kann dann danach eben, können die Fehler vermieden werden, die man jetzt eben zweimal in Folge vor der unmittelbaren Abstiegssaison gemacht hat. Und die Vorzeichen stehen in meinen Augen positiv, weil ich finde, dass gerade dieses Gemeinschaftsgefühl in der Rückrunde exzellent war. Schalke hat in der Rückrunde auch richtig guten Fußball gespielt unter dem neuen Trainer. Sie haben halt wirklich alles verspielt an den ersten 9 bis 10 Spieltagen, das muss man einfach klar so sagen, bevor Thomas Reis da war. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt es schafft, in der ersten Sommervorbereitung, die er auf Schalke hat, wieder ein Spielsystem zu integrieren. Es wurden sinnvolle Neuzugänge geholt. Die sind noch nicht abgeschlossen. Ich bin aber sehr gespannt, wie sich das entwickelt, auch systemmäßig. Und ja, ich glaube, das Potenzial ist da, wieder hochzukommen. Und ich denke auch, Schalke gehört einfach von dem, was sie mitbringen an Potenzial in Liga 1, auch wenn sie es sportlich letztes Jahr verdientermaßen am Ende nicht geschafft.
Denkt ihr, oder willst du zur Frage noch was hinzufügen, warum Schalke vielleicht kurz nicht in die zweite Liga gehört, Erik?
Warum der Verein nicht in die zweite Liga gehört, da könnte ich jetzt auch gefühlt auch als Nicht-Schalker einen Roman erzählen. Also allein diese Identifikation, Schalke ist keine Mannschaft, das ist einfach eine Religion, sage ich jetzt mal, für viele. Die haben da selbst eine Kirche im Stadion und solche Geschichten. Also das ist halt einfach Kult, sage ich jetzt mal. Und so ein Verein, wie gesagt, für mich ist es auch einer der Top 20 Fanszenen überhaupt. Wenn ich jetzt Europa mir angucke, definitiv ist Schalke ein ganz, ganz großer Name. Und allein halt, ja, die Fans machen da schon einen sehr großen Anteil da aus. Hat man in der Bundesliga gesehen, hat man die letzten Jahre durch den Support gesehen, im positiven, als aber auch im negativen Sinne. Und dafür lieben wir halt einfach Schalke, genauso wie den HSV in den Jahren, wo sie noch erste Liga gespielt haben, wo sie für jeden Eklat irgendwie da waren, sei es die Spielergehälter irgendwo im Park vergessen oder sonst irgendwie. Und Schalke war ja dann durch Corona, sage ich jetzt mal, die Geschichten hier mit der Lauferei ums Stadion, mit der Jagd auf die Spieler. Das ist halt einfach kultig. Das erlebst du nicht in Darmstadt, nicht in Augsburg, nicht in Mainz, nicht sonst nirgendwo. Aber weil die halt sehr impulsiv sein können, im positiven wie im negativen Sinne, ja, ist es auf jeden Fall ein Verein, der definitiv wieder hoch muss. Aber die Gründe, hat ja Niklas auch genannt, war irgendwie auch zu erwarten. Weil wir haben es am Anfang der Saison auch gesagt, dass wir Frank Kramer nicht für den richtigen Trainer halten. Der ist selber in dem Jahr vorher mit Bielefeld abgestiegen, die jetzt den kompletten Durchmarsch mittlerweile auch in Liga 3 gemacht haben. Und ja, so einen Trainer zu holen, der, sage ich jetzt mal, auf Messerschneide immer mit seinen Mannschaften performt hat, dass es gerade so irgendwie gereicht hat, da hätte ich andere Lösungen spannender gefunden. Und Reis war ja schon immer ein Name, der selbst letzten Sommer auch schon gehandelt wurde. Da war das aber mit Bochum noch so ein bisschen am Knirschen. Als, ja, ihr kennt ja alle das Thema, dass er nach Spieltag 6, 7 dann entlassen wurde, der Thomas. Und ja, deswegen aber, man hat es gesehen in der Rückrunde, Schalke hat gefühlt nur 2, 3 Spiele verloren. Also das war schon, sage jetzt mal, eine Marschroute, wenn sie die weiter behalten. Und in Liga 2 kommt es auch auf ganz andere Dinge an, wenn sie den Umbruch schaffen. Es gibt noch 2, 3 große Baustellen, die sie noch machen müssen. Aber zu denen kommen wir ja jetzt bestimmt gleich noch. Aber wie gesagt, der Verein ist einfach ein Ausrufezeichen, muss man einfach so sagen. Und deswegen gehört er halt wie alle anderen Namen, die Rang und Namen haben in Deutschland, definitiv Schalke auch dazu, 100%.
Und wenn man sich jetzt mal die zweite Liga anschaut, und wenn wir jetzt wegen Baustellen reden, klar, welche müssen gefüllt werden, damit man eben den Wiederaufstieg schafft, aber der Wiederaufstieg ist ja vielleicht sogar einfacher jetzt in der kommenden Saison, wenn man sich eben die Konkurrenz anschaut. Was meinst du, Niklas?
Einfacher finde ich sehr schwer zu beantworten, weil ich finde, auf dem Papier, wenn ich mir jetzt auch bei den anderen Vereinen Sommerverpflichtungen anschaue, die jetzt oder was jetzt für andere Vereine auch auf dem Transfermarkt gemacht haben, finde ich, dass es in der Spitze, glaube ich, eine sehr hohe Leistungsdichte geben wird. Es gibt mehrere Vereine, bei denen ich mir gut vorstellen kann, dass die im oberen Tabellendrittel abschneiden, dass die dort lange, lange um die Aufstiegsplätze mitspielen. Insofern, das ist natürlich einerseits positiv, weil sich dann eben mögliche Konkurrenten auch gegenseitig Punkte nehmen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch doppelt schwer, weil du eben ganz viele direkte Duelle hast, in denen du wahnsinnig unter Druck stehst, ne? Diese sogenannten typischen 6-Punkte-Spiele. Deswegen weiß ich nicht, also einfacher würde ich nicht sagen, zumal ich auch aktuell noch nicht hundertprozentig sagen kann, wie Schalke überhaupt die Saison angehen wird, weil Erik hat es schon angesprochen, in meinen Augen gibt es noch 2 bis 3 Positionen, wo ich noch sehr, sehr große Baustellen sehe. Mir ist zum Beispiel auch jetzt eine Woche, anderthalb Wochen vor Ligastart, ist mir noch nicht mal zu 100% klar, in welcher Formation Thomas Reis überhaupt spielen lassen wird. Und deswegen finde ich, kann man da noch noch kein abschließendes Urteil darüber fällen, ob das jetzt dieses Jahr einfacher wird oder nicht. Einfach wird es auf keinen Fall. Dafür ist auch Liga 2 viel zu umkämpft und auch viel zu kampfbetont in den Zweikämpfen von der Intensität und so, als dass man sagen kann, man marschiert da einfach locker durch. Natürlich gehört Schalke zu den ganz großen Favoriten, wenn man um die Aufstiegsplätze oder über die Aufstiegsplätze spricht, das ist klar. Ich hoffe und ich glaube auch, dass sie es am Ende über 34 Spieltage auch umsetzen können, aber ein Spaziergang wird das auf gar keinen Fall. Also ich glaube, die Konkurrenz ist groß und da wird Schalke auf jeden Fall in den entsprechenden Spielen gute Leistung bringen müssen und sich nicht so viele Ausrutscher leisten dürfen, wie zum Beispiel in der letzten Zweitligasaison, wo man ja wirklich dumme Punkte liegen gelassen hat, wie im Heimspiel gegen Rostock oder so. Ne? Das ist halt, das sind halt dann Spiele, die darfst du dieses Jahr nicht verlieren.
Und ich finde, zu dem anderen Jahr in Liga 2, vor 2 Jahren im Prinzip, gibt es auch einen ganz, ganz großen Unterschied. Und da hatte man halt noch die ganzen Großverdiener, sage ich jetzt mal, im Verein, die man alle loseisen musste, als es dann runterging. Und das war jetzt eine ganz, ganz andere Situation. Man hatte jetzt viele Leihspieler wo man Optionen ziehen konnte, wie bei Kraus. Jens war ja, wie gesagt, auch geliehen. Deswegen war das eigentlich schon so, dass man dann in Ruhe schon auch planen konnte und erste Transfers eintüten konnte. Und wie gesagt, also ich bin bezüglich Schalke, ist jetzt keine Torschlusspanik wie bei dem ersten Abstieg jetzt, den wir jetzt miterlebt haben, sondern ich finde, daraus kann jetzt was ganz, ganz Großes wachsen, weil sie Spieler jetzt haben, von denen ich sehr, sehr viel halte. Also gerade die neue Verpflichtung mit Schallenberg, der hätte auch locker in Liga 1 wechseln können, sind wir ehrlich. Also, wer ein bisschen die zweite Liga verfolgt hat, der zählt zu den Top 3 Sechsern in Liga 2, macht die meisten Bälle nach vorne, wenn ich jetzt mal in die Statistik da reingucke. Also, ist auch Leadership und der ist auch wirklich einer, der Schalke-Bezug hat, weil er schon immer Schalke-Fan war, was er auch klar geäußert hat. Ein Empelmann zum Beispiel, genau das Gleiche, den sie sich jetzt vor ein paar Tagen geholt haben. Und das finde ich halt als Fan sehr, sehr geil, wenn sich Spieler direkt mit dem Verein identifizieren können. Und da herrscht für mich eine ganz andere Aufbruchsstimmung als jetzt vor 2 Jahren, wo man, sage ich jetzt mal kurz vor Ligastart, noch nicht so wusste, wohin mit einem Arid, wohin mit einem Bentaleb, wohin mit Rudi, für den zahlen wir ja immer noch Geld. Also das ist ja jetzt eine ganz, ganz andere Ausgangssituation als jetzt damals. Und ich finde, aus dieser Misslage kann man trotzdem jetzt eine Tugend machen und man hat wunderbare Jugendspieler, die man jetzt integrieren kann. Ein Uedra Ogo, den ich super interessant finde, die U17, meine ich, oder U18 auch zu dem Titel geschossen hat. Und ja, Keke Top natürlich auch zu nennen. Deswegen, also die Knappenschmiede, auf die zählt es jetzt auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, diese zwei, drei Baustellen müssen einfach noch beseitigt werden. Und dann bin ich mir da eigentlich schon, sage ich jetzt mal, wäre jetzt schon mein Hot Take, dass die Schalker es nach Spieltag 30 ist schon klar machen könnten, dass sie wieder aufsteigen.
Okay, krass. Versprichst du dir auch da so viel, Niklas? Also ich meine, du hast gesagt, klar, die Konkurrenz ist jetzt nicht so einfach. Also auf Papier finde ich jetzt schon, klar. Nichtsdestotrotz, man weiß ja nicht, wie die Saison verläuft. Es gibt Vereine, da erinnere ich mich in der letzten Saison, gab es Vereine, die haben wir eigentlich oben erwartet und dann waren sie unten. Also so schnell geht es auch in Liga 2, aber erhoffst du dir da auch tatsächlich so einen frühen, sicheren Aufstieg in der nächsten Saison oder denkst du, könnte sogar bis zum letzten Spieltag richtig knapp werden?
Also ich sag mal so, mit dem, was in dem Schalker Kader drin steckt, von dem, was wir jetzt schon haben, und ich bin mir zu 100% sicher, dass der Kader, den wir aktuell zur Verfügung haben, noch nicht zu 100% der Kader sein wird, den wir auch am 1.9. haben werden. Da bin ich mir sehr sicher, weil einfach noch auf zwei oder drei Positionen nachgerüstet werden muss. Aber von der Qualität, die im Kader steckt, wenn Schalke das abrufen kann über die Saison, dann kann ich mir das auch vorstellen, wenn sie die Leistung eben hinbekommen. Ich finde auch, wie Erik gesagt hat, man hat viele sehr spannende Konstellationen. Man hat in vielen Bereichen frühzeitig Planungssicherheit gehabt, weil bei vielen Spielern war klar, egal ob Liga 1 oder Liga 2, die werden nächstes Jahr im Schalke-Kader dabei sein. Ich finde die Konstellation auf verschiedenen Positionen sehr spannend, wo du zum Beispiel einen Ue Draogo hast, der halt ein super junger Mann ist, den du gerade aufbauen kannst, hinter einem vielleicht etwas erfahreneren Dominik Drexler oder sowas, vorne im Sturm das gleiche, Keke Top, der kann lernen von einem Simon Terodde oder so. Also du hast viele, viele komplett altersmäßig Gegensätze auf den verschiedenen Positionen, dass du die Talente mit erfahrenen Spielern ranführen kannst. Für mich ist einfach nach wie vor immer noch die Frage, ich glaube, Thomas Reis will einem am liebsten in einem 4-3-3 spielen oder 4-2-3-1, ist für mich halt nach wie vor der Flügel ein riesengroßes Thema. Da muss in meinen Augen nachgerüstet werden. Da hat man aktuell nur Karaman, Mohr, Lassme vielleicht. In den Testspielen hat Keke Top häufig über den Flügel gespielt, aber das ist eher quatschig. In meinen Augen, da brauchst du eher noch einen Mann mit Tempo, mit viel Pace.
Junge, Lassme, 35 Pace.
Ja,
der überläuft die alle.
Der eine ja, oder wie ich aus Brosis Karriere gehört habe, sogar über 36 km/h. Also, nee, aber
er hat halt Tempo 90 und Abschluss so 65 oder so.
Lassme, muss ich bisher sagen, ist für mich auch eine der positiven Überraschungen in der Vorbereitung, weil der in der Vorbereitung bisher richtig gut performt, auch Tore macht und so. Aber
man darf auch nicht vergessen, bei Bielefeld, das unterschätzt man vielleicht, klar, die sind jetzt abgestiegen und sonst, aber er hat immerhin 10 Scorer gemacht, 7 Tore, 3 Vorlagen, ist jetzt für einen Absteiger ablösefrei zu holen, der wirklich Speed hat und über außen kommt, schon echt gut. Und ich könnte mir ihn jetzt nicht als alleinige Spitze vorstellen, wie Niklas es gesagt hat, sondern eher als Flügel oder halt den Doppelsturm neben Terodde oder Polter. Ja, aber ist auf jeden Fall, ich meine, ich habe die Testspiele auch zum Teil gesehen und ich fand ihn schon, der Junge hat schon ordentlich Pace.
Ja, der hat schon Pace und der hat Bock. Nee, deswegen denke ich halt auch, also ich glaube, für ein 4-3-3 fände ich es fast zu schade, dass man auch, wenn man Piringer
jetzt
abgegeben
ich
hat.
Leine,
mit,
ich höre auch nichts mehr. Aber er grinst mich ganz lieb an.
Okay, also er hat Pace, da sind wir stehen geblieben. ja, tatsächlich habe ich persönlich jetzt als Außenstehender, der jetzt Schalke nicht Tag und Nacht verfolgt, auch ein gutes Gefühl. Was ich jetzt nicht mag, ist es, wenn es jetzt dieses Hoch und Runter ständig geht. Ne?
Ja.
Wenn wir Schalke wirklich so jetzt als diese Aufzugmannschaft sehen. Warum sage ich das? Schau dir mal die erste Liga an. Okay, ich finde, selbst die Mannschaften, die, sage ich mal jetzt so ab Platz 16, lass mal 17 weg, aber so 16, 15, 14, 13, Also letzte Saison, wir haben ja gesagt, ey, die krasseste Bundesliga seit langem, langem, langem. Und da hat es eben dann Schalke als Mannschaft nicht geschafft. Auch der VfB Stuttgart hat es ja auch dann letztendlich nur dank der Relegationsspiele gegen den HSV geschafft. Also ich finde, die Bundesliga wird tatsächlich immer schwieriger und schwieriger. Bis auf der, was ich mir vorstellen kann, ist halt, wenn es mal wirklich ein Jahr gibt, wo eine Mannschaft einfach komplett reinkackt. Also da hat es dann hat's auch nichts mehr mit Namen und Vereinsgröße und was auch immer zu tun, sondern, keine Ahnung, der FC Augsburg zum Beispiel ist ja für uns der kleine unabsteigbare Wichser-Verein, der niemals in zweite Liga gehen möchte. Aber weißt du, es könnte alles passieren, aber ich sag mal so, leistungstechnisch auf 34 Spieltage gesehen, sehe ich einfach Schalke auch momentan leider nicht in der ersten Liga. So wie gesagt, deswegen sage ich jetzt so aus neutraler Sicht betrachtet, ich habe ein gutes Gefühl bei Schalke in der zweiten Liga, dass sie es wahrscheinlich wieder schaffen werden. Aber was passiert dann, wenn man wieder in der ersten Liga ist? Schalke persönlich hat ja nicht, ich finde kein Konzept. Anders bei Werder Bremen zum Beispiel. Wir haben ja auch, habe ich dich ja letztes Mal darauf angesprochen, in der Zeit, wo ihr große Probleme hattet mit Geld, wo es dann hieß, Stadion wurde ja, wie heißt es, nee,
Wohnen West. Ja.
Wohninvest, genau. Hat es ja auch eingestiegen. Also entweder schaut sich vielleicht Schalke diesen Bremer Weg, keine Ahnung, der jetzt nicht allzu lange her ist. Aber wie gesagt, ich sehe einfach dieses finanzielle persönlich nicht so starke, also keine so starken Einnahmequellen, dass sich Schalke auch wirklich wieder langfristig in Liga 1 etabliert, ohne jetzt ständig wieder in Zweitliga gehen zu müssen. Also das ist so ein
Ja.
bisschen mein Manko, was ich jetzt momentan habe. Hertha weiß ich nicht, da kommen wir gleich dazu. Da stecken ja noch ein paar Investoren drin. Ja, die wollen ja noch nicht ganz aussteigen. Also die haben ja Geld investiert, die sagen, war jetzt scheiße, aber ich steige noch nicht aus. Wenn es jetzt schon so am Boden ist, dann hoffe ich mal, dass es wieder irgendwie bergauf geht. Wenn nicht, habe ich quasi ja, ein Jahr verschwendet und bin das Risiko nicht eingegangen, dass jetzt Hertha auf jeden Fall wieder aufblüht und dann wieder direkt in Liga 1 katapultiert. Also nur mal von meiner Seite aus betrachtet. Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, Erik. Solange lade ich mal wieder den
Niklas
lieben Niklas
ein.
ein. Da ist er ja schon da. Da ist er ja schon. Da kann er vielleicht direkt schon meine Frage
Aber
beantworten.
ich finde zum Thema Fanbase, da steckt halt auch die Stärke von Schalke und gerade auch für irgendwelche Investoren, die in Schalke investieren wollen. Deswegen würde ich es nicht mal gerade unbedingt den Bremer Weg nennen, sondern nimm doch am krassesten ist ja Union Berlin, müssen wir ehrlich sagen, als sie das erste Jahr
Aber
hochgekommen sind,
kannst du
über die
damit Niklas auf
Relegation.
gleichen Level jetzt mit uns ist? Entweder du wiederholst kurz, was jetzt ich gesagt habe, damit er weiß, um was es geht.
Du hast doch deinen Punkt da, was du an Schalke kritisierst oder wo du das Problem siehst.
Genau, also entweder du wiederholst kurz, was ich gesagt habe, damit er weiß, um was es geht und machst dann weiter, oder ich würde ganz kurz wiederholen, was ich gesagt habe, weil ich habe zwar ein gutes Gefühl, Niklas, dass Schalke es vielleicht aus zweiter Liga schafft, weil meiner Meinung nach die Konkurrenz jetzt nicht so war wie das Jahr mit zum Beispiel mit Werder Bremen, wo es komplett 1 bis, lass mich nicht lügen, 5, 6 oder so, waren über kranke Mannschaften dabei. Was ich aber, wo ich Schiss habe, ist, dass Schalke vielleicht zur Fahrstuhlmannschaft wird. Weil für mich die erste Liga, und das haben wir ja letztes Jahr gesehen, mit Ach und Krach hat sich ja selbst der VfB Stuttgart, der den HSV ja komplett dominiert hat, so gerade noch in die erste Liga gerettet. Also der VfB Stuttgart mit, wir haben es jetzt hier gesehen, die haben sich nochmal mit Mercedes nochmal einen fetten Investor reingebracht. Also die haben fett Kohle und trotzdem haben sie Schwierigkeiten in der ersten Liga. Und ich sehe einfach nicht Schalke in der Lage, auch wenn sie aufsteigen, schön und gut, dann auch wirklich wieder in der ersten Liga zu bleiben. Mein Punkt war nur, dass da könnte nur irgendwie ein Ausrutscher einer anderen Mannschaft helfen. Aber so, 34 Spieltage, alle spielen auf ihrem Niveau, sehe ich einfach Schalke nicht auf Platz 10, 12, 14, was auch immer, sondern tatsächlich immer dann wahrscheinlich 17, 18. Und vielleicht maximal Relegationsplatz. Denn den jetzt vielleicht der VfB Stuttgart vielleicht einnimmt, keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? So, ich sehe einfach nicht genug Platz für Schalke 04 in der ersten
Ich
Liga.
glaube.
Und daher meine Sache ist, ihr habt Probleme mit, also ihr habt Probleme mit Geld, weißt du, und deswegen habe ich diesen Bremer Weg, jetzt kam das einfach so frisch aus meinem Kopf, war jetzt vielleicht nicht so gemeint, aber Mir ging es nur darum, wie will denn Schalke überhaupt sich langfristig wieder in der ersten Liga etablieren? Oder denkt man gar nicht so weit?
Also im Schalker Umfeld ist schon, und das wurde auch auf der Mitgliederversammlung zum Beispiel sehr klar gesagt, dass man mittelfristig, nicht kurzfristig, aber mittelfristig, sprich in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren schon wieder Richtung obere Tabellenhälfte Bundesliga und vielleicht auch internationales Geschäft gucken will. Das natürlich klingt jetzt erstmal sehr ambitioniert für eine Mannschaft, die gerade in Liga 2 abgestiegen ist. Ich habe mir über das Thema natürlich auch schon Gedanken gemacht. Ich habe das damals an die Situation vor einigen Jahren bei der Eintracht zum Beispiel gedacht, die so eine typische Fahrstuhlmannschaft war. Und ich glaube, ganz viel hängt davon ab, wie sich die nächsten Jahre auf Schalke entwickeln, wie Schalke konzeptionell das ganze Ding angeht. Wenn man jedes Jahr einen komplett neuen Kader zusammenstellen muss und gleichzeitig auf den Schuldenabbau achten muss und, dann halte ich es tatsächlich auch für sehr schwierig, weil dann wirst du keine langfristige Struktur, keinen klaren Weg mit reinbekommen. Bei Werder zum Beispiel, weil du es eben mit Werder verglichen hast, merkt man halt zum Beispiel, okay, da ist halt nicht ganz so viel krasse Kaderbewegung drin, wie jetzt vielleicht in den letzten 3 Jahren bei Schalke war, weil Schalke hat in den letzten 3 Jahren gefühlte 3 Kader ausgetauscht. Ja, da waren sind irgendwie 60 Spieler transferiert worden, die du alle dann irgendwie neu ersetzen musst. Und das ist halt ganz schwer, dann da eine Spielkultur reinzubekommen. Was mir halt die letzten Jahre sehr aufgefallen ist, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, im Vergleich zu den, in den 2 in Anführungszeichen, erfolgreichen Jahren von Schalke bis vor 5 Jahren, dass halt in den letzten Jahren so gut wie nichts aus der Klappenschmiede nachgekommen ist. Also ganz, ganz, ganz wenig. Und das, finde ich, hat man extrem gemerkt. Man hat irgendwann das Gefühl gehabt, oh, man spielt Champions League, dann braucht man auch immer Spieler. Man investiert hier 10 Millionen, da 15 Millionen, da was weiß ich. Und am Ende des Tages ist dir das alles um die Ohren geflogen. Und in den Zeiten davor, wo man immer wieder Jungs aus der eigenen Jugend hochgezogen hat, einen Höwedes, einen Neuer, einen Sané, einen Draxler, was weiß ich, das waren die Zeiten, wo du Spieler hattest, die einige Jahre dort waren, die ein Grundgerüst gestellt haben, für die du keine Ausgaben hattest oder wenig Ausgaben, nur Gehalt halt. Und ich hoffe einfach, dass Schalke zu diesen Tugenden und zu diesem Weg zurückgeht. Da hat man mit Uetraogo momentan, klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr abgehoben, aber habe ich auch schon von Leuten gehört, die nicht aus dem Schalker Umfeld kommen, eins der interessantesten Talente in Europa, nicht im Sinne von der besten, aber eins von den interessantesten Talenten, weil es einfach ein Name ist, den du bis vor 1,5 Jahren, auch wenn man sich krass mit der Jugend auseinandergesetzt hat, in Europa gar nicht auf dem Schirm hattest. Und der hat sich inzwischen schon einen Namen gemacht, der spielt auch eine bombastisch gute Vorbereitung. Ich hoffe einfach, dass einfach auf diesen Weg wieder mehr zurückgegriffen wird. Ich bin kein großer Freund von unserer Finanzfrau im Vorstand, aber was man ihr auf jeden Fall positiv anlasten muss, ist, dass sie Schulden sukzessive abbaut. Auch jetzt haben wir wieder knapp 6 Millionen für Salazar eingenommen, 4,5 Millionen für Bülter, sind knapp 10,5 Millionen. So viel Geld haben wir nicht ausgegeben in diesem Sommer, so viel Geld können wir auch gar nicht mehr ausgeben in diesem Sommer. Sprich, man schafft es kontinuierlich nach und nach, sukzessive ein bisschen was von den Schulden abzubauen. Und ich glaube, das muss einfach der Weg sein, dass man guckt, nicht allzu viele Kaderbewegungen, nicht jedes Jahr immer 7, 8 Stammspieler verlieren und wieder neu ersetzen müssen, sondern gucken, dass man einen Kader zusammenhält. Der muss nicht aus Spielern bestehen, die jetzt gerade schon den Namen haben, dass sie im internationalen Geschäft spielen müssen. Das sind auch so Leute wie jetzt Ron Schallenberg oder sowas. Wunderbar, der hilft dir in der 2. Liga, wenn du hochgehst und den hältst, dann kann er dir auch in der 1. Liga helfen, erst beim Abstiegskampf. Und so muss man, glaube ich, peu à peu die Schritte einfach gehen, gucken, dass die Kaderbewegungen nicht zu groß sind, dass man die Schulden nebenbei abbaut. Da gibt es ja auch immer noch das Streitthema Ausgliederung, was ja von den meisten Mitgliedern einstimmig, oder nicht, was heißt einstimmig, aber von den meisten Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt wird. Ja, und ich glaube, wenn man es schafft, die Schulden abzubauen, mehr auf die Knappenschmiede zu setzen, dann kann man es auch schaffen, sich in der Bundesliga wieder zu etablieren in den nächsten 3, 4 Jahren und vielleicht auch in den nächsten 6, 7, 8 Jahren wieder in obere Regionen, sprich obere Tabellenhälfte oder so, vorzustoßen. Wenn man es aber nicht schafft und ständig neue Wechsel hat, ständig hier jeden Sommer 7 Stammspieler verliert, dann befürchte ich auch, dass dieser Abstieg in diesem Jahr vielleicht nicht der letzte in den nächsten 3, 4, 5 Jahren gewesen sind.
Welcher Verein würdest du so gerne nachahmen aus der 1. Liga, der es so aus der 2. Liga geschafft hat?
Union, safe.
Ich wollte es jetzt so nicht ausdrücken, aber ja, vom Weg her wäre das der, an dem man sich am ehesten orientieren muss. Natürlich sind da die Voraussetzungen ganz andere. Natürlich ist das Umfeld ein anderes. Natürlich ist auch die Finanzsituation vielleicht anders. Die Erwartungshaltung ist vielleicht anders, als es bei Union damals beim Aufstieg war. Aber vom grundsätzlichen Weg her muss es eher in diese Richtung gehen, als in die Richtung, ich kenne zum Beispiel auch Augsburg rein, als die Richtung Augsburg, die dann plötzlich einen Ricardo Pepi für keine Ahnung wie viel Kohle holen und Champions League spielen wollen. Das ist für mich der falsche Weg. Schalke, glaube ich, muss gucken, dass sie die eigenen Spieler entwickeln, dass sie die eigenen Spieler hochziehen, dass sie vielleicht Spieler holen, nicht mit dem großen Rang und Namen, sondern Spieler, die gut in die Mannschaft reinpassen, die das Anforderungsprofil mitbringen, was man braucht. Und der Name spielt dabei keine Rolle. Und das ist ja im Ver also verhältnismäßig vielleicht ein Weg, wie ihn tatsächlich auch am ehesten damals Union Berlin eingeschlagen hat. Die haben jetzt wenige Spieler geholt in der Aufstiegssaison oder halt als sie die ersten ein, zwei Jahre Bundesliga gespielt haben, wo man gedacht hat, jo, der könnte auch zu Gladbach oder was weiß ich ins internationale Geschäft gehen, sondern das waren alles so Spieler, wo du so sagst, für eine obere
Große Junge.
Bundesligamannschaft nicht genug, für eine Zweitligamannschaft zu gut. Und ich glaube, das ist der Weg, den Schalke braucht.
Ja. Hat der Bremer da noch was hinzuzufügen?
Da mache ich gefühlt einen Haken dran, weil wenn ich jetzt schon sehe, wenn Union jetzt gerade aktuell da zieht, das ist Wahnsinn. Also innerhalb von 3, 4 Jahren sowas aufzubauen, mein Respekt nur.
Auf jeden Fall.
Brandon Aronson und Jonathan Bamba, das neueste Gerücht. Also das wäre ja,
Das
also
sind Bomber, was? Böse.
ja. Von Lille ablösefrei, glaube ich, ist der gerade, der ist vertragslos gerade.
Ja, stimmt, vereinslos.
Ist nicht
20
das
Millionen
kannst du
Marktwert. Das kannst du keinem erzählen, wenn Union den jetzt auch noch zieht. Oder ich fress einen Besen.
aber eins hat Union nicht geschafft und das werde ich immer immer in Erinnerung behalten, dass sie Isco nicht verpflichten konnten.
Ja, gut, zwischen Brutto und Netto, das ist so eine Sache
Ja, der Spanier hat gedacht, keine Ahnung, so weiß nicht hier, was in Deutschland
auch.
abgeht.
Ja.
Nichtsdestotrotz, du hast Union angesprochen. Bleib mal in Berlin, schau mal bei den Nachbarn vorbei. Hertha BSC, ja. Eigentlich wollten wir ja wirklich so eine spezielle Folge für die alleine nehmen, wo wir wirklich über alles reden wollen, aber ich glaube, das tun wir euch jetzt erstmal nicht an. Trotzdem kann man ja vielleicht verkürzt den Hertha-Weg ja, betrachten, was schiefgelaufen ist und was nicht. Ich glaube, wenn es einen Titel geben würde, was zu Hertha BSC passt, wie sie in die Lage gekommen sind, ist Übermut tut selten gut.
Super, das bringt's auf den Punkt. Das bringt's
Das bringt es
definitiv auf den
echt
Punkt.
auf den
Ja.
Punkt, so, das ist mir gerade so in den Kopf eingefallen. Weil ich kann ja nicht jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt hier Kreisligaspieler und nehme mir jetzt vor, irgendwie in die ja, Regionalliga oder was weiß ich, zweite Bundesliga aufzusteigen innerhalb 2, 3 Jahren. Das ist einfach nicht realistisch. Und
Ja.
dass sie das dann auch noch so öffentlich gemacht haben, alter Schwede, es ist ja dann wirklich, du musst überzeugt von dir sein, dass du es wirklich schaffst. Andersrum zum Beispiel Union. Und da muss man jetzt natürlich immer wieder Vergleiche ziehen, weil beide aus der gleichen Stadt, weißt du, und du hast einfach positiv und negatives Beispiel. Und das kannst du dann immer vergleichen. Union hat einfach die Schnauze gehalten, hat einfach guten Fußball gespielt, erstes Jahr die Liga gehalten, zweites Jahr ging es irgendwo Richtung Mittelfeld und so weiter und so fort. Bis siehe da, international. Und du hast schon angesprochen, die ganzen Spieler, die sie immer wieder holen, ablösefrei, was ja einfach krank ist, was sie da machen. War das von vornherein wirklich zum Scheitern verurteilt? Weil ich war eigentlich der Mensch, der gesagt hat, wenn sie es gut machen, könnte es klappen. Hauptstadtclub, lange schon dabei. Ich finde attraktiv, meiner Meinung nach. Also Hertha ist jetzt nicht ein No-Name, auch in Europa nicht. Hätte sicherlich der ein oder andere auch gekannt aus Berlin. Also aus Berlin, der Club. Deswegen war ich der Meinung, okay, wenn da jetzt ein Investor kommt und alle das schlau machen, könnte es klappen. Aber wart ihr dann so der Meinung, ey, von vornherein, das sah für mich schon so aus, als ob es auch niemals klappen wird. Und genau so ist es dann gekommen.
Ja, ich finde halt, du hast es eigentlich ganz gut gesagt. wenn sie es gut angestellt hätten, hätten sie ganz, ganz viel da rausholen können, weil sie natürlich als Hauptstadtclub auch viel von dem mitbringen, was man braucht, um am Ende erfolgreich was aufbauen zu können. Siehe jetzt Union. Sie hatten auch einen, sage ich mal, relativ großen Namen. Sie haben wirklich viel Geld von Investoren bekommen und so weiter. Wenn du das clever eingesetzt hättest und wenn du das clever aufgebaut hättest, dann glaube ich, dass wir heute nicht über die Hertha in der zweiten Liga reden würden, die lange wo jetzt um die Lizenz überhaupt gebankt hat, ob sie überhaupt in der zweiten Liga spielen dürfen, sondern dann glaube ich, dass wir auch über eine Hertha hätten reden können, die international spielt. Warum nicht? Aber sie haben es halt nicht clever angestellt und sie haben von Anfang an, die Hertha vergleiche ich so ein bisschen, das ist so ein Mittelweg für mich aus dem Fehler, den HSV und Schalke auch gemacht haben. Schalke, die Spieler mit Gehältern zugeschüttet haben, weil sie Champions League gespielt haben und einfach ein bisschen übermütig geworden sind. HSV damals auch. Ich erinnere mich da an diese Mitgliederversammlung, wo gesagt worden ist, ja, in 5 Jahren wollen wir Champions League gewinnen oder was das war oder Meisterschaft. Ja, so. Und dann einfach das komplette Gegenteil davon erreicht haben. Und auch eine Mischung ein bisschen aus der deutschen Nationalmannschaft, wo du viel mit Parolen wirbst, wo du viel mit, na, die Nationalmannschaft hat viel aufgebaut um diesen Begriff die Mannschaft. Und in Berlin war es der Big City Club und was weiß ich. Und man hat irgendwie viel über Marketing versucht und hat sich dabei viel zu wenig auf die sportliche Situation konzentriert. Und man hat auch, finde ich, ganz, ganz viele Alarmsignale und Warnsignale einfach ignoriert. Und man hat viel.
Alarmsignale vielleicht mit den Transfers. Ich meine, da kamen ja direkt die ersten paar Leute für 20, 30 und so weiter und so
Ja,
fort.
genau, das.
Der Franzose war ja der erste aus Lyon, dann kommt Piontek und
Ja.
was auch immer.
Ja, die haben halt das Geld, was sie bekommen haben von den Investoren, versucht eins zu eins zu reinvestieren in Spieler, von denen sie dachten, ja, okay, komm, die waren, was weiß ich, hier mal aus einer italienischen Liga, da mal aus einer, was weiß ich, und halt die ganzen Spieler überbezahlt und um am Ende zu sagen, guck mal, was sie für einen Kader haben, aber das hat von Anfang an von der ganzen Struktur her nicht gepasst. Die Spieler, die sie geholt haben, hatten gar keinen Bock auf die Hertha, die haben schnell gemerkt, okay, es sind halt Schönwetterfußballer, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Man hat nicht viel in, sage ich mal, in ein sportliches Konzept investiert, sondern nur in Namen. Man hat ganz viele Warnsignale und Alarmsignale von Fans, von Ex-Spielern, die gegangen sind und in Interviews sich wirklich kritisch geäußert haben und wirklich tatsächlich offensichtliche Probleme bei der Hertha angesprochen haben. Man hat das alles ignoriert und man hat immer auf dann, wenn es unruhig wurde, hat man immer darauf reagiert, indem man irgendwelche Personalien im Verein ausgetauscht hat. Einen neuen Trainer geholt, einen neuen Vorstand geholt, einen neuen Sportdirektor geholt, einen neuen, was weiß ich, man hat immer ausgetauscht und hat gesagt, so, und jetzt Neuanfang. Und jetzt Neuanfang 2.0 und jetzt Neuanfang 3.0. Und man hat nie gemerkt, dass dieser Weg, den sie eingeschlagen haben, einfach zum Scheitern verurteilt war, weil sie von Anfang an keinem Konzept gefolgt sind. Das hat mich so ein bisschen erinnert an so einen FIFA-Karrieremodus. Die gucken einfach, welcher Spieler ist gerade auf dem Markt, welcher Spieler hat halbwegs Namen, jetzt haben wir Geld vom Investor und den schütten wir zu. Und am Ende des Tages hat es überhaupt nicht harmoniert und überhaupt nicht gepasst. Die Erwartungshaltung war eine ganz andere als das, was die Spieler am Ende des Tages bekommen konnten. Dann gab es immer wieder ja auch Krach mit Investoren, die dann gesagt haben, na, also wir haben uns was anderes vorgestellt darunter und was weiß ich. Und Erik hat es ja auch in den letzten Podcast-Folgen vor einem halben Jahr oder wann wir über die Hertha immer gesprochen haben, ja auch schon häufig gesagt, auch das Thema Jugend komplett vernachlässigt. Jetzt auf einmal bei.
Ich wollte gerade sagen, hätten Sie es lieber das Geld in die beste Jugendabteilung Deutschlands gesteckt, Erik, ne?
Ja, aber es ist tatsächlich so, also du brauchst nicht 30 Millionen in einen Spieler zu investieren, der nach einem Jahr wieder geht und dir keinen Mehrwert gebracht hat. Da hättest du die 30 Millionen auch tatsächlich irgendwie dahin investieren können, um ein Scouting-System für den Jugendbereich besser zu machen. Du hättest Leute einstellen können, die vielleicht den Übergang von A-Jugend zu erster Mannschaft besser generieren können. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und die Hertha erinnert mich da so ein bisschen wirklich an den Weg, den Schalke in den letzten 3 Jahren eingeschlagen hat und der HSV so vor 7, 8, 9 Jahren eingeschlagen hat. Und eben, habe ich ja eben schon gesagt, auch ein Teil des Weges, den die Nationalmannschaft geht. Man ignoriert sämtliche Signale, man ignoriert bei der Nationalmannschaft, dass es absolut scheiße läuft, aber man baut sich ein Marketing auf, man baut sich ein Image auf, von dem man so lange wie es geht versucht zu leben. Und selbst wenn man merkt, dieses Image geht immer weiter runter, man klammert sich daran so lange fest, bis das Kind einfach in den Brunnen gefallen ist. Und dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und deswegen ist der Abstieg von der Hertha auch keine Überraschung gewesen. Genauso wenig wie der Abstieg von Schalke vor 2 Jahren. Das ist einfach, das ist ein Abstieg auf Raten gewesen. Und jetzt war halt die letzte Rate fällig, sage ich mal. Und das ist ein Riesenbock, den die Hertha geschossen hat, weil ganz viel Potenzial drin gesteckt hat. Die Hertha hatte eine der besten Ausgangslagen von allen Mittelfeldteams der Bundesliga. Und was sie jetzt daraus gemacht haben, ist ein Abstieg in die zweite Liga und Lizenzbang. Also, weiß ich nicht, ist halt genau das falsch. Und man kann für die Hertha nur hoffen, dass die jetzt aufwachen, die Rolle rückwärts hinbekommen und einen neuen Weg einschlagen. Weil wenn sie sich weiter an den Weg halten, den sie bisher gegangen sind und immer wieder Papa Dardai holen und sagen, ja, der macht schon, und wenn es nicht, dann tauschen sie ihn wieder aus und Gelder von Investoren rauswerfen und so weiter, dann sehe ich ehrlich gesagt auch keinen direkten Wiederaufstieg für die Hertha.
Ja.
Mirik,
dein also, Take? Ja, Niklas hat schon gefühlt das meiste einfach da, was mich da am meisten stört. Das fing ja eigentlich alles, ich roll es einfach auch mal von hinten gerade auf, ja, dieses Image, was man als graue Maus, die Hertha wurde immer als alte Dame, das ist ja dein Spitzname logischerweise, aber immer als graue Maus betitelt. Auch zwischenzeitlich waren sie aber immer eine Fahrstuhlmannschaft, haben es aber unter Dardai auch mal geschafft, international zu spielen vor 10, 15 Jahren. Da erinnere ich mich noch an Marcelinho, Voronin und wie sie alle heißen. Und dann wollte man dieses Image ein bisschen loswerden mit einem Investor, der überhaupt gar keinen Fußballbezug hat. Allein das ist für mich schon ein ganz großes Problem, der sich da hinstellt und sagt, ja, die Hertha ist für mich eine große Investition, der das Gefühl des Fußballs quasi oder diese Ideologie, sage ich jetzt mal, von einem Fußballverein einfach komplett auflöst und so sagt, hier, ich scheiße auf alles, ich pumpe da jetzt Geld rein und mal gucken, was ihr draus macht. Bei Dietmar Hopp zum Beispiel ist einer, der war mit der Region super verbunden, hat selber ja Fußball gespielt, da ist noch was ganz anderes. Aber sich dann einen Investor einzuholen, der sagt, hier, macht ihr euer Ding, ich gebe euch das Geld, aber dann bei solchen Trainerdiskussionen dann trotzdem mitreden zu wollen. Und dann stellt er als ersten Trainer der Windhorst, stellt Jürgen Klinsmann vor. Und da beging ja schon die ganze Chose, wo man gemerkt hat, das zum Thema, er will sich raushalten aus den ganzen Debatten im Verein. Und da hast du schon gemerkt, der will mit seinem Geld, was er investiert, aber auch mitreden. Und der jetzt nicht unbedingt gerade im fußballerischen Kreise unterwegs ist, sondern hat andere machen lassen. Und da gab es ja auch mit Neubauer oder wie sie hießen, gab es ja auch schon zig Konflikte im Vorstand. Und dann fingen ja im Prinzip die ganzen Reibereien an. Klinsmanns Ära brauchen wir ja gefühlt gar nicht anfangen mit seinem legendären Abschied auf Facebook und so. Also es war ja, ja,
oder den Bravo,
hey, ihr Lieben, ich bin dann mal weg. Und also das war, ja. Und da hast du schon gemerkt, das könnte unbequem werden. Und letztendlich war das jetzt so ein laufender Prozess, der jetzt da lief. Den Weg, den sie jetzt einschlagen wollen, zu dem, den sie jetzt kommunizieren, finde ich an sich gut, dass man jetzt wirklich sagt, wir wollen einen Berliner Weg gehen, wir wollen viel auf Jugend setzen. Es sind auch wirklich, ja, es sind auch eigentlich wirklich viele gute Jugendspieler da, muss man auch echt sagen. Also das, was dein User damals vor 3 Jahren geschrieben hat, es stimmt ja auf dem Papier schon, nur sie lassen sie halt irgendwie ungünstigerweise immer ziehen. Wenn man sieht, dass die Spieler alle gefühlt nach Gladbach gehen, ein Luka Netz, ein Samardzic, ein jetzt Ulbrecht, also Njankamp finde ich auch super interessant, den sie damals halt an Fürth dann verkauft haben, aber dann wieder zurückgekauft haben, also ganz komisch, was sie da zwischenzeitlich gemacht haben. Und jetzt sind sie halt eben da und müssen jetzt die ganze Scheiße ausbaden. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das bei der Hertha jetzt in Liga 2 funktioniert. Gerade auch mit Hinblick auf den Kader, wo du aktuell, wir nehmen hier am 17.07. auf, noch nicht so viel Bewegung drin war. Und das erinnert mich so ein bisschen an das Schalke-Abstiegsjahr vor 2 Jahren. Sie kriegen halt einfach ihre Hochkaräter nicht unbedingt weg. Und das ist auch ein ganz großer Nachteil, weil sie irgendwie noch nicht so mit dem Geld umgehen können, wie sie wollen, oder noch nicht so die Ideen entwickeln, klar, sie haben jetzt mit Gersbeck einen Torwart, der Christensen ein bisschen Feuer machen soll und der ja auch Hertha-Bezug hat. Dazu kam jetzt aber eine Geschichte, dass er jetzt anscheinend vom Teamhotel sich geschlagen haben soll. Also das sind halt so Geschichten, so kriegst du niemals Ruhe in den Verein, wenn selbst die Neuzugänge, die gerade mal 2 Wochen da sind, sich schon daneben benehmen. Also ja, Unschuldsvermutung soll es ja nach wie vor geben, aber es wird ja schon auch seine Gründe gehabt haben, warum er jetzt letztendlich suspendiert ist erstmal. Und ja, so wie gesagt, wenn du einen Toussaint, einen Luke Bacchio weiterhin in Serda im Verein hast, da wird es aktuell, also es sieht aktuell noch nicht so nach einem großen Umbruch aus, muss ich ehrlich sagen. Also das, Fabian Reese hingegen finde ich halt super interessant. Den hat man halt zu einem Zeitpunkt eingetütet, wo man noch dachte, die Hertha könnte sich vielleicht noch fangen in Liga 1. Das war, glaube ich, so Februar rum, wo sie Fabian Reese verpflichtet haben. Und er dachte ja auch, habe ich auch in gewissen Interviews mitbekommen, dass er eigentlich für Liga 1 geplant hat, aber bei Holstein Kiel war er, hat er absolut überperformt. Und auch jetzt die ersten Tests, die ich jetzt von der Hertha gesehen habe, muss ich auch sagen. Also auf denen ruhen jetzt ganz viele Erwartungen. Niederlechner muss jetzt auch mal in Liga 2 zeigen, was er kann. Aber das große Problem ist halt, was ich in dem Kader sehe, dass sie die ganzen Kaderleichen einfach nicht wegbekommen und dass die halt einfach zu viel Gehalt beziehen. Und das könnte denen am Ende sogar ein Genickbruch werden, dass sie es am Ende vielleicht ja nicht schaffen sollten. Das wäre jetzt mein nächster Hot Take zum nächsten Verein.
Das werden die Bonassos der zweiten Bundesliga.
Ja.
Schön Geld kassieren. Ja, erstligareif wahrscheinlich. Ja, also tatsächlich ist mir dann bei Hertha, ich glaube sogar, was ist dein Hot Take? Die werden es nicht schaffen.
Ja, ich glaube, die werden es nicht schaffen, ja.
Okay, weil ich glaube, das sind so ein Verein, wo. Der wird dir weiterhin auf den Sack gehen in den nächsten Jahren. Also, du denkst so, ah, endlich Zweitliga, ja, die würde jetzt irgendwie voll verkacken und so, und dann kommen sie wieder zurück. Deswegen mein Hot Take, genau Gegenteil, ich glaube, die steigen wieder auf. Direkt.
Okay, ja.
I don't know why, aber vielleicht sogar, weil die Jugend in der zweiten Bundesliga mal die Chance bekommt und deswegen Hertha auch wirklich dann ihr wahres Talent zeigen kann, weiß ich nicht.
Dass ein
Vielleicht.
Jindawi dann für in der zweiten Liga dann performt, oder was? Nee,
Genau,
aber
also wenn das der Talent ist, aber ich auch nicht mehr weiter, Alter.
da sind aber schon wirklich, also jetzt mit einem Dardai, mit einem Scherhan, den du vorne hast. Also, die haben Winkler zum Beispiel, den habe ich auch mir jetzt mal angeguckt, auch ein richtig guter Spieler. Also, die haben schon gute Jugendspieler, muss man wirklich sagen. Und mit dem müssen sie jetzt einfach auch jetzt arbeiten. Und stattdessen, wie gesagt, haben sie halt nach wie vor noch solche Kaderleichen da rumstehen und können sich nicht von irgendwelchen Spielern lösen. Kenny ist da auch zum Beispiel so ein Fall, den viele Herthaner, mit denen ich jetzt Kontakt habe, die sagen, an sich wollen sie den loswerden. Ist klar, weil der bezieht noch sau viel Gehalt, aber wen haben sie denn als große Alternative? Also da müssen sie ja dann, was weiß ich, irgendeinen Jungspund ranmachen, der dann irgendwie versucht, da ja was zu reißen. Aber Serdar ja genauso im Mittelfeld oder Toussaint, Luke Bacchio, da tut sich für mich einfach Piontek, bestes Beispiel. Der verdient sich schon seit Jahren gefühlt bei der Hertha einfach einen Arsch ab. Und jetzt haben sie ein Gerücht, dass er ablösefrei wechselt. Allein das, die haben den damals für über 20 Millionen gekauft. Und jetzt lassen sie ihn Vertrag auflösen. Hauptsache, wir müssen dein Gehalt nicht mehr bezahlen. Jetzt wird er wahrscheinlich irgendwo in die Türkei verfrachtet. Also da siehst du doch schon, was da wirklich gerade aktuell im Argen ist. Und ja, mir tun einfach nur die Fans leid, die ganze Fangemeinde, die darunter leidet. Aber der Abstieg ist verdient. Trotzdem mache ich jetzt da so die Kehre zu Schalke. Es ist möglich, definitiv. Aber aktuell sind mir das einfach noch zu unklare, eine unklare Zeit. Gerade wenn du jetzt die ersten Spieltage schon vor der Brust hast. Und ja, das ist mir alles irgendwie zu ungewiss bei der Hertha, während bei Schalke oder beim HSV ich sie deutlich gewappneter sehe für den
Wie
Kampf um die
sieht's
vorderen
aus
Plätze.
mit Stadion? Da habe ich jetzt das Ganze noch nicht verfolgt.
Was meinst du mit mit einem Neubau oder was? Oder?
Bleiben die jetzt im Olympiastadion oder
Ja,
wie?
ja. Aber die zahlen ja dafür auch Spiel für Spiel Miete. Das ist ja auch nach wie vor finanziell und kostet, weil die Stadt ist ja der Besitzer und das ist halt auch. Deswegen darf ja auch Union Berlin die Champions League da austragen, weil ja, die brauchen halt jetzt mal ein Ausweichstadion. Die Försterei geht nicht vom Ausmaß her. Deswegen dürfen sie ohne Probleme ins Olympiastadion für die Champions League.
Denkst du, die werden es ausverkaufen?
Boah, ey, ich weiß nicht. Also Union wird ja, meinst du jetzt Hertha in Liga 2 oder?
Nee, die Union, also das wäre schon krass. Ausverkauftes Stadion, aber nicht von Hertha, sondern von Union.
Ja, ich meine, die sind in Lostop 4. Also sind wir ehrlich, die könnten eine Gruppe kriegen, wo sie, keine Ahnung, Manchester City und Real Madrid kriegen zum Beispiel in einer Gruppe. Also wäre ja zum Beispiel Geisteskrieger und dann halt noch irgendeine Galatasaray noch dazu, keine Ahnung, die halt immer viele Fans mitbringen. Es ist schon möglich, definitiv, aber bei der Hertha sieht man ja auch, habe ich auch in aktuellen Statistiken gelesen, dass das Interesse an der Hertha sogar in der Stadt deutlich mehr steigt. Also klingt jetzt bescheuert, aber die stehen wirklich hinter der Hertha und selbst die Mitgliederzahlen gehen gerade komplett nach oben. Deswegen, also ich glaube, der Schritt in Liga 2 tut dem Verein finanziell natürlich überhaupt nicht gut, aber ich glaube, so für das Fangemüt, mal gegen Elversberg oder mal auswärts nach Wiesbaden zu fahren oder sonst irgendwo, sich mal mit anderen Kalibern zu messen, tut dem Verein vielleicht auf dem sportlichen Wege dann vielleicht auch mal ganz gut, um wieder zurück zu den Basics zu kommen.
Back to the Basics, ja, das ist jetzt vielleicht Herthas Weg. Back to the Basics, also was sind die Basics vom HSV? Also für mich ist so, ich brauche echt nicht mehr über den HSV zu reden, wann kommt er wieder in die erste Liga zurück, weil für mich ist jetzt der HSV eine ganz normale Zweitligamannschaft, die halt, ja, irgendwann mal aufsteigen kann, so, weißt du, wie ich meine? So eine gute Zweitligamannschaft, ja. Aber mehr auch nicht. Also ich brauche jetzt nicht jede Saison drüber quatschen, schafft der HSV jetzt diesmal den Wiederaufstieg, weil das haben wir schon 6-mal gemacht, sozusagen, ne? Nicht wir, aber die Fußballwelt. Das haben wir schon 6-mal gemacht, so. Und jetzt ist halt der Punkt angekommen, oder beziehungsweise schon der letzte oder vorletzte Saison Punkt angekommen, wo es heißt, alles klar, warum reden wir über den HSV? Warum reden wir nicht zum Beispiel jedes Jahr über, schafft es Nürnberg aufzusteigen oder schafft es St. Pauli aufzusteigen? Warum der HSV? Diese Erwartung verstehe ich nicht mehr, dass man in ihm noch einen Erstliga-Verein sieht, dass er unbedingt mit oben gehört. Klar, jetzt können wir wieder Fans reden, Stimmung und so weiter und so fort, geile Start, bla bla bla. Aber das sind halt für mich nicht nur die einzelnen Kriterien, ob jetzt ein Verein in Erst- oder Zweitliga gehört. Also, das mal ganz grob dazu. Und von daher, HSV, ja, der hat gute Chancen nächste Saison. Also auf jeden Fall. Aber ich will jetzt hier nicht unbedingt drum wetten, schafft er es jetzt endlich in die erste Liga oder nicht. Auch wenn er es schafft. Leute, erste Saison, direkt wieder runter. Sag ich euch jetzt schon. Also, für mich ist jetzt so ein Verein wie der HSV, also wenn wir jetzt schon wieder Union, das ist natürlich Vorzeigemodell schlechthin, das ist so dein Sechser im Lotto, wie kannst du das immer wieder vergleichen, aber worauf ich hinaus möchte ist, beim HSV ist ja abseits des Platzes ja immer noch mächtig Heckmeck sozusagen, selbst der Trainer oder was auch immer, also das ist ja nicht so alles ruhig, ja, man hat es letzte Saison nur halt, ja, knapp nicht verpasst, sondern da passiert ja immer wieder irgendwas, weißt du, wie ich meine? Also da ist einfach keine Ruhe, also von daher für mich können sie schaffen, schön und gut, aber in der ersten Liga, weiß ich nicht, ich glaube maximal Platz 16 stand jetzt.
Ja, da bist du schon ziemlich hart, aber wir hatten ja eben das Thema Investoren und ein Herr Kühne ist ja da immer felsenfest dahinter und sponsert dem HSV gerne mal so ein bisschen was. Der soll ja auch jetzt viel ins Stadion gehen, damit das Stadion für die Europameisterschaft nächstes Jahr alles schön poliert ist, aber man sieht ja auch, dass das auch Früchte trägt. Ein Klatzel hat nicht umsonst verlängert. Ein Reis ist jetzt in Liga 2 geblieben, der auch bestimmt hätte auch erste Liga spielen können oder beziehungsweise irgendwo im Ausland. Deswegen, also vom Kader her würde ich schon sagen, hat der HSV definitiv mit das Festigste, weil Schalke halt viele Neuzugänge und bei beim HSV sind halt schon die Etablierten schon da, die den Spielbetrieb kennen in Liga 2, die wissen, ja, wie der Hase läuft quasi in dem Business. Deswegen, also ich finde die Sachen, aber die sie jetzt...
Genau diese gleichen Worte höre ich jetzt schon seit 3-4 Jahren. Weißt du, wie ich meine? Das ist mein Punkt.
Ja, letztendlich, du musst auch mal gucken, wann sie immer scheitern. Ich glaube, es ist einfach so eine mentale Sache beim HSV. Ich finde, sie spielen über einen Zeitraum enorm stark, bis sie dann zum Hamburger Frühling wieder einbrechen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie in der DNA vom HSV liegt, dann ab März dann irgendwie reinzuscheißen. Aber es ist schon irgendwie so die letzten Jahre so ein Phänomen gewesen. Die sind gefühlt, ich erinnere mich zurück, so die ersten Jahre in Liga 2 waren sie immer Herbstmeister und haben es am Ende dann jedes Mal verkackt. Sie haben es verkackt, Jahr für Jahr. Gut, letztes Jahr war, wie gesagt, vorletztes Jahr mit Schalke und Bremen, das Jahr nämlich raus, weil, wie du es ja immer sagst, angepriesen hast, eins der stärksten Zweitliga-Jahre auf dem Papier. Aber über letztes Jahr, wie gesagt, hätten sie auf dem Papier auch aufsteigen müssen, weil du hast da Teams unten gehabt, Fürth hat nicht performt als Absteiger, Bielefeld ist komplett untergegangen. Also da, wie gesagt, war alles schon in der Richtung, dass sie es eigentlich machen müssen. Und ich sag dir auch ehrlich, nach 10 Spieltagen sah es ja auch dementsprechend aus. Letztendlich waren das wieder so Sachen, das passiert gefühlt mit dem HSV. Und das muss ich selbst als Bremer sagen. Also für die Fanbubble ist das was ganz, ganz Schlimmes. Und ich habe da auch ehrlicherweise auch teilweise ein bisschen Mitleid mit denen, weil ich könnte mir das nicht Jahr für Jahr geben, während ich dann, keine Ahnung, bei irgendwelchen Spitzenspielen gegen St. Pauli dann über 100 Euro da im Stadion sitze. Da frage ich mich dann auch, wo bin ich hier mittlerweile gelandet? Also welcher Zirkus ist denn hier in der Stadt, wo ich jetzt für einen Zweitliga-Fußball 100 Euro zahle? Haben ja auch die Ultras auch so kommuniziert. Also das geht nicht in meinen Kopf. Weißt du, sie leben halt von dem großen Image, was sie noch haben. Und letztendlich sind sie aber dann so klein wie eine Kirchenmaus. Aber wie ich schon sagte, vom Kader her, sie haben super Lücken gefüllt. Sonny Kittel hat jetzt gerade die letzten Wochen in Liga 2 eigentlich immer noch performt, aber jetzt Emanuel Farai, boah, den hätte ich so gerne als Bremer, sage ich ehrlich, hätte ich auch gerne bei uns gesehen, weil bei Braunschweig hat er so ein spielerisches Element reingebracht. Hatzika Dunisch oder wie er heißt, haben sie jetzt für die Innenverteidigung geholt, der als Ersatz für Vuskovic reinkommt. Auch super interessanter Mann. Wenn sie den dann fest verpflichten, könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie für den in 1-2 Jahren auch zig Millionen bekommen. Vuskovic wäre ja auch so ein Kandidat gewesen, wäre dieses Doping-Thema nicht, für den sie mindestens auch mal 7-8 Millionen hätten bekommen die nächsten Jahre. Und da ist der HSV wirklich gut, Mehrwertspieler zu schaffen, wo sie halt wirklich viel Geld kassieren. Bestes Beispiel auch Onana, der jetzt bei Everton, glaube ich, über 40 Millionen wert ist und der HSV verdient damit, wenn der jetzt wechselt. Also da machen sie schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit an Jonas Bold und so. Aber ja, ich mache ja gerade gefühlt einen Roman über die. Aber
ja, also das ist ja das Ding, weißt du, meine Sache ist halt, ey, wir müssen jetzt mal langsam aufhören, über den HSV als potenzielle Erstligamannschaft zu reden, sondern es ist eine verdammte Zweitligamannschaft geworden und das schon seit 3-4 Jahren oder so. Von mir aus die letzten 2 Jahre, wo sie es dann eben nicht geschafft hat. Aber für mich der Wiederaufstieg, ja, boah, also 6-mal jetzt schon, ja, irgendwann klappt es natürlich und dann können wir doch nicht jetzt über den Wiederaufstieg reden, weißt du, wie ich meine? Das ist dann einfach, die HSV-Mannschaft, die ist ja auch eine ganz andere als die vor die abgestiegen ist, weißt du, wie ich meine? Das ist ja was ganz anderes. Also, es hat sich dann eine Mannschaft entwickelt, klar, natürlich, eine sehr gute Zweitligamannschaft, aber für mich mehr nicht. So. Und von daher, so HSV ist klar, wir können jetzt über die Vergangenheit reden, aber da können wir auch über Nürnberg reden. Und das sind dann andere Vereine, die auch eine ganz, ganz glorreiche Erstligazeit hatten. Aber sind diese Vereine immer noch in der Lage, in der ersten 6 Mannschaften runterzukommen? Absolut nicht. Absolut nicht. Die erste Liga ist verdammt schwer geworden. Also wirklich, wenn man sich da die Vereine anschaut, was da auf und absteigt, das ist einfach nur krank. Also für mich, was haben wir denn jetzt mit den die Aufsteiger, also mit Heidenheim und Darmstadt? Okay, diese zwei, das sind aber auch dann wirklich immer die letzten zwei Plätze, meiner Meinung nach, die vielleicht noch was zu machen sind, sondern hast du VfL Bochum und da hört es schon auch schon auf. Da hört es schon auf. Okay, nimm mal vielleicht den VfB Stuttgart noch mit rein, aber Werder Bremen hat gut gespielt, Augsburg hat gut gespielt, Hoffenheim hat sich noch zusammengekriegt, Köln hat gut gespielt, Gladbach kam noch, ja, so lala Saison, aber auch Mittelfeld. Mainz hat es fast bis nach Europa geschafft. Und dann, weißt du, wo kommen dann noch die Mannschaften rein? Also du hast vielleicht drei, vielleicht maximal vier Plätze, wo es ein bisschen noch, ja, in der Lage ist, dich zu in Konkurrenz zu machen, aber mehr auch nicht. Und sorry, also.
Aber das Fußball-Business geht schnell und es geht auch schnell mal runter, wie man am Beispiel Schalke ja auch sieht. Also ich will jetzt nicht Union in höchsten Tönen, wir haben ja bis jetzt nur Union gelobt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in 5, 6 Jahren zum Beispiel anders aussieht und sie gegen den Abstieg spielen. Das in
beide
ist,
Richtungen.
Es ne, geht schnell Richtungen. Im Fußball-Business, also das dürfen wir nicht vergessen.
Es kann aber auch schnell runtergehen, wie ja. bei Aachen, 1860 München, Kaiserslautern, was weiß ich. Also es gibt ja auch genug Beispiele in die umgekehrte Richtung.
Genau. Ja, und beim HSV ist das Gefühl, es stagniert die ganze Zeit. Können wir ja wirklich so deuten, weil die letzten Jahre waren sie ja immer Vierter, die ersten Jahre in Liga 2. Und jetzt mittlerweile packen sie es halt über die Relegation nicht. Über den Wettbewerb brauchen wir nicht reden, dass der Unfug ist. Ja, ist halt einfach nur da, um noch ein bisschen mehr Geld zu scheffeln. Logisch. Aber ja, letztendlich ist es halt das große Argument, wenn du gegen den 16. aus Liga 1 schon nicht so performen kannst und da waren sie auch in beiden Spielen wirklich Katastrophe, dann hast du auch in Liga 1 nichts zu suchen. Das wird ja dein Argument ja auch immer gewesen sein, Ahmed, gehe ich mal schwer von aus, gell? Ja. Und da in den Spielen kann man halt auch sehr viel über Tim Walter reden, weil ich bin einfach, ich kann es nicht verstehen, dass sie weiterhin an dem festhalten. Und das sehe ich auch in den gesamten Testspielen. Sie haben jetzt gegen den Sechsligisten 3-2 gewonnen zum Beispiel. Wenn ich mir sowas angucke, dass die Abwehr da gefühlt über der Mittellinie steht, immer dieses hohe Pressing und sonst irgendwie dieser Walterball, es funktioniert einfach nicht und das lernt er nicht und er ist einfach in der Hinsicht zu stur. Und wenn ich doch sehe, es klappt nicht, wie gegen Stuttgart zum Beispiel auch. Du lagst gefühlt schon im Hinspiel früh hinten. Die können froh sein, dass sie da nicht noch 3, 4 weitere in der ersten Halbzeit gefangen haben. Das war absolute Katastrophe, wirklich. Und keine Ahnung. Deswegen, ich habe wieder mal ein großes Auge auf den HSV und da wird sich die ersten Wochen schon echt zeigen, ob das mit dem Tim Walter weiterhin so gehen wird. Mein Hot Take ist wirklich, wenn ich mir die ersten Spieltage so angucke, dass er nach Spieltag 6 entlassen wird und dann der HSV diesmal ja, wirklich den Weg in Liga 1 geht, aber mit Tim Walter,
also, erster Trainer,
das kannst du knicken.
Wird beim HSV, Junge. Ich glaube, das ist die Tradition, die wir dann haben, HSV. Ja.
Ja, irgendwas muss ja dann beim HSV die Tradition sein, wenn sie schon an einem Trainer in 2 Jahren, ja. Oder das stimmt jetzt über 2 Jahre schon im Amt.
Ja,
also,
ich glaube, wir haben
irgendwann ist er doch mal
wirklich
gut.
Hier dem HSV jetzt gut getan mit dem, was wir hier geäußert haben. Schauen wir mal, was passiert. Aber im Großen und Ganzen ging es auch wirklich mehr darum,
ja.
Was passiert mit Schalke und Hertha und haben jetzt eben den HSV mit als potenziellen dritten Aufsteiger mit reingenommen. Bin gespannt. Zweitliga, also klar, ich werde das jetzt nicht so krass verfolgen wie ihr, aber bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht und wer in die Relegationsspiele gegen den VfB Stuttgart spielen muss.
Aber guck mal, allein aus dem Grund, wenn Leute
ja.
wie ein Lars Stindl nach Karlsruhe wechselt,
ja.
ein Max Kruse nach Paderborn, ein wahrscheinlich Marcel Halstenberg zu Hannover 96, da ist schon wirklich, also die Vereine rüsten schon echt gut auf. Also ich bin da echt gespannt und ich habe da so schon so meine 1-2 Hot Takes für Liga 2, die ich echt kommen sehe. Aber ich finde, auch Elversberg hat mich jetzt in den ersten Testspielen komplett überzeugt. Zum Beispiel im ersten Schlagen sei wir mal Hoffenheim mit 2-1. Also selbst die
Let's
ja,
go.
Gut, haben halt auch einen kleineren Investor in der Hand. Da kann man... ja, aber... Deswegen, ich finde Liga 2, gerade jetzt, wo die Bundesliga noch nicht ist, an den ersten beiden Spieltagen für jeden, guckt euch das an, lasst euch mal von der Welle treiben und ich glaube, das wird schon auch ein sehr, sehr gutes Zweitliga-Jahr wieder werden und ich denke, dadurch, dass halt Schalke, Hamburg, St. Pauli und wie sie alle heißen, drinne sind, gucken das, ja, ist es gefühlt wieder mal
das
die
hört
beste
doch nicht
zweite
auf
Liga,
Erik, ey,
die
das
wir
ist immer
auf der
wieder
Welt
jedes
haben.
Jahr das Gleiche. Seine Wortwahl kann man eigentlich immer direkt zurückspulen. An dem Punkt würde ich sagen, wir schauen
so
mal nächstes Jahr, wie es wird. Beste zweite Liga in Anführungszeichen. Mit Max Kruse 35, Stindl, wie alt ist der fucking Typ, ey? Ich glaube auch irgendwo um den Dreh. Also, dass Max Kruse noch erwähnt werden muss mit 35, bei aller Liebe, Alter. Selbst Ronaldinho hat in diesem Alter keine Lorbeeren mehr bekommen, Alter. Und dann reden wir jetzt über Max Kruse. So, aber genau, an der Stelle.
Aber ich, allein schon, wenn ich den dann hier an dem Stadion, ich war ja auch letztes Jahr in Paderborn, wenn ich allein schon das Stadion da sehe, da grasen mit nebenbei die Kühe und er kommt hier von hier so Glory Clubs.
Einfach
so auf dem Dorfverein nebenan um die Ecke hier gefühlt. Nee, aber nichts gegen.
Wem hat er eigentlich die Nummer 10 geklaut?
Was? Wer hat was geklaut? Ah, wer war denn? War nicht Just waren, glaube ich, die 10 bei Paderborn? Der ist nach Hoffenheim gewechselt, meine ich.
Weil, was ich richtig witzig fand, ich weiß nicht, ob ihr das mit Real Madrid und Vallejo mitbekommen habt. Also erster Wechsel war
nee,
ja...
Nee, was war mit ihm?
Der Jude Bellingham, ne? Und Vallejo hatte die Nummer 5. Jude Bellingham kam, hat dann gefragt, kriege ich die Nummer 5 bitte? Hat gesagt, okay, kein Problem, bitteschön. So, wer kam danach? Also was hat er für eine Nummer genommen? Er hat dann die Nummer 24 genommen. Wer kam dann für die Nummer 24?
Wahrscheinlich
der
Türke, Neuzugang von zu Real. Wer ist noch zu Real gekommen?
Hat die Nummer 24 gewollt.
Keine
und Vallejo musste die auch abgeben.
Güler,
ich denke mir manchmal, Junge. Aber gut, scheint ein cooler Charakter zu sein und stellt den Verein über seine Nummernauswahl. Also von daher, mal schauen, wer. Ich weiß jetzt nicht, wem Kruse da die Nummer 10 geklaut hat, aber okay, der hat ein Abo eben auf die Nummer 10. Aber gut. An der Stelle, ich würde sagen, ey, geile erste Folge wieder, back zu sein. Erwartet bitte jetzt nicht jede Woche eine Folge. Wir sind noch voll im Sommerloch.
Dass du wieder spontan
nee,
in Dubai bist.
Aber genau, ja, langsam wird's wieder. Es müssen Transfer-Talks her. Also wirklich, wir haben noch sehr viel zu besprechen. Freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann wieder uns zusammenfinden und eine Folge aufnehmen. Aber bis dahin würde ich sagen, ey Leute, vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Zuhören und dann zu einer weiteren Folge hier bei Kick and Talk mit Erik Longdong, Niklas Jomama und an meiner Seite Ahmed. Bis dahin, mach's gut.